Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Professor Hermann Klöckner. Viel Spaß!
Das Bauhaus ist recht bekannt geworden dadurch, dass es eben Ornamente weggelassen hat und dadurch, dass es experimentell geschaut hat, was macht das denn, wenn alles drumherum industrialisiert wird, was macht das mit der Kultur? Also im Prinzip aus der Technik eine Kulturtechnik zu machen, das war typisch Bauhaus und das ging in verschiedenste Richtungen, eigentlich alle künstlerischen Disziplinen, von Musik über Theater, über grafische Gestaltung, über Architektur, über Design, das war universell ein neues Mindset, hat man da im Prinzip verprobt. Und das war recht radikal zu der Zeit. Das ist eine Zeit von großem Umbruch und ich kann vollkommen verstehen, wenn die Menschen da Sorgen und Ängste und Nöte haben und die sind ja ganz real. Es werden heute schon Menschen wegen KI entlassen, muss man sich nichts vormachen, das ist total klar. Was ich wichtig finde, ist, dass die AI auf eine gute Art und Weise unterstützt und komplementär zu dem ist, was wir als Menschen so machen. Als Designer ist man eigentlich dazu verdammt, Dinge in die Welt zu setzen. Erstmal analysieren und dann Dinge schaffen und gucken, ob sie auch entsprechend funktionieren. Insofern gibt es da einen Grundoptimismus.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Ich bin Gabriel und für die, die heute vielleicht zum ersten Mal zuhören, erstmal ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr da seid. Und ich stelle mich vielleicht auch einmal ganz kurz vor. Ich bin verheirateter Vater von 3 Töchtern, lebe hier in der vielleicht schönsten deutschen Hansestadt in Rostock City, oben an der Ostsee. Und mache schon seit vielen, vielen Jahren Podcast und beschäftige mich mit dem Thema Zukunft der Arbeit. Warum ist Arbeit so interessant für mich? Weil ich glaube, dass da alles dranhängt, was uns als Menschen eigentlich ausmacht. Wir haben die soziale Komponente, wir interagieren mit Menschen, wir sind kreativ, wenn wir zusammen sind. Wir haben natürlich auch einfach die Möglichkeit, uns ein Leben aufzubauen, ja, und das in all den Facetten zu besprechen, ist Job dieses Podcasts hier, der New Work Chat. Den mache ich seit 2018 und ich durfte schon mit fast 400 Menschen sprechen. Eigentlich wirklich krass, wie viele hier schon zu Gast waren, die alle Experten und Expertinnen in ihren Fächern sind. Und wir alle dürfen von ihnen lernen. Und dieser Podcast soll eigentlich auch ein Stück dazu beitragen, dass wir inspiriert werden, Dinge auszuprobieren und neue Wege zu gehen, auf neue Perspektiven zu kommen. Wenn ich diesen Podcast nicht mache, dann bin ich einerseits für Marketing und Kommunikation zuständig beim CJD, für das Thema Schulen hier oben in Mecklenburg-Vorpommern auf einem großen Schulcampus. Und dann habe ich noch meine eigenen Projekte wie diesen Podcast. Dann gibt es also auch die Möglichkeit, hier Werbung zu schalten. Also da könnt ihr gerne auf mich zukommen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mich als Keynote-Speaker und Moderator zu buchen. Da bin ich in der nächsten Woche mal wieder unterwegs. Und es gibt auch ein Storytelling-Sparring. Das heißt, ich habe ja hier in diesem Podcast in den letzten Jahren auch gelernt, wie man gute Geschichten erzählt. Und all dieses Wissen teile ich jetzt mit euch. Wenn ihr mögt, schaut mal vorbei auf meiner Webseite gabrielrath.com. Jetzt springen wir aber rein in die heutige Folge 375, heute am Freitag, den 30. Januar 2026. Jemand ist zu Gast, den ich ja so ein bisschen zufällig kennengelernt habe. Ich war letztes Jahr in Berlin zu Gast auf einer Veranstaltung von Joachim Gripp. Und Joachim Gripp kennt ihr vielleicht, der war hier auch schon mal im Podcast und er ist der CEO von Design Offices, also eine Workspace-Kette, die es in deutschen Großstädten gibt. Und wir sprachen dort in dieser Veranstaltung über die Frage, wie gute Räume eigentlich auch gute Zusammenarbeit verbessern und auch zur Attraktivität der Unternehmen beitragen. Und er hatte dann auch noch einen Gast dabei, und zwar Professor Hermann Klöckner. Und das, was der Hermann dort erzählt hat, das hat mich nicht mehr losgelassen. Das hat mich wirklich inspiriert und ich wusste, den muss ich irgendwann mal in diesen Podcast einladen. Und ich freue mich sehr, dass Hermann heute da ist. Ich stelle ihn euch einmal auch ganz kurz vor. Hermann ist Professor für Interaction Design, Forscher, Vater, Erfinder und Unternehmer mit Spezialisierung auf komplexe Nutzererlebnisse, Datenvisualisierung, digitale Zwillinge und künstliche Intelligenz. Er lehrt also Interaktionsdesign und zwar nicht irgendwo, sondern an der Hochschule Anhalt im historischen Bauhausgebäude in Dessau. Ihr merkt schon, es geht heute sehr um Bauhaus. Vielleicht habt ihr euch damit auch schon mal beschäftigt. Und wir schauen natürlich heute in der Folge auch rein, was hat es mit dieser Bauhausbewegung auf sich. Und wir schauen natürlich zu ganz Beginn auch in die Story von Hermann rein, die auch schon für sich eigentlich eine Folge wert ist. Er war unter anderem in China und hat dort viel über Speed bei der Arbeit kennengelernt. Und ich rede jetzt von Geschwindigkeit und nicht irgendwelchen Substanzen. Er teilt auch, wie er als Partner der Berliner Carvorit Consulting GmbH arbeitet und wie sie innovative Lösungen für Kunden wie Mercedes-Benz auf die Beine stellen. Er hat Projekte in partizipativer Stadtentwicklung, arbeitet für Rolls-Royce, ist weltweit auf Konferenzen unterwegs, also ohne Ende. Ich glaube, es würde sich fast lohnen, eine eigene Podcast-Reihe auf die Beine zu stellen. Aber es geht heute vor allen Dingen um sein neues Buch, The Bauhaus Code. Ein Buch also, das sich mit den Prinzipien des historischen Bauhauses beschäftigt. Das ja übrigens vor 100 Jahren entstand, zu einer Zeit, also in den 20ern, als es auch eine wirkliche Krisenstimmung gab und man also versuchte, diese komplexen Probleme mit simplen Ansätzen zu lösen. Und Hermann sagt, das brauchen wir eigentlich jetzt wieder und wir können viel davon lernen, um die heutigen Herausforderungen anzugehen. Und er überträgt also diese Prinzipien vom Bauhaus auf Geschäftsstrategien, Produktentwicklung, Organisationsstrukturen und eben auch die ganze Frage, wie wir mit KI umgehen. Hochinteressant, sehr kurzweilig. Ich wünsche euch gute Unterhaltung, viel Spaß und vor allen Dingen auch viel Inspiration. Meine Bitte, bevor wir reingehen in den Podcast, drückt einmal bitte auf Abonnieren. So verpasst ihr keine Folgen mehr. Ich gebe hier wirklich Herzblut rein, meine ganze Leidenschaft fürs Podcasting und aber auch für dieses Thema Storytelling und Future of Work, das kommt ja hier alles zusammen und möchte euch das Beste und die besten und interessantesten Leute auch in Zukunft präsentieren und deswegen wäre es super, wenn ihr das abonniert und ja, wir dadurch den Podcast eben auch noch größer machen können. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne mal hier in den Podcast kommen als Gäste, schreibt mir dazu eine Mail, wenn ihr ein Thema habt, das ihr mir vorstellen wollt, mit mir mal darüber reden wollt, geht dazu einfach auf meine Website gabrielrath.com. Und ihr könnt, wie gesagt, auch als Werbepartner an Bord kommen. Wir haben eine riesen Community in der ganzen Dachregion, hören also Menschen zu aus den Bereichen HR, Kommunikation, aber eben auch Management, die alle diese Arbeitswelt verbessern wollen. Also, freue ich mich von euch zu hören. Alle Infos in den Shownotes und jetzt springen wir rein in Folge 375 mit Professor Hermann Klöckner. Viel Spaß. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Hermann heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Hi Gabriel, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass wir heute mal quatschen. Moin.
Freut mich auch. Wo bist du heute?
Ich bin heute in Berlin in der Telefonkabine. Das heißt, wenn mein Gesicht so ein bisschen blau anläuft, dann liegt das am Sauerstoffmangel oder an dem Buch, was wir heute besprechen, das auch ein blaues Cover hat.
Wir beide haben uns kennengelernt in Berlin bei einem Future of Work Event von und bei Design Offices beim lieben Joachim Gripp, der ja hier auch schon zu Gast war. Und heute wollen wir also mal in das Buch und natürlich auch in deine Arbeit schauen, lieber Hermann. Doch wir starten ganz klassisch. Auch du darfst meiner mittleren Tochter Mathilda erstmal erklären, was du so machst. Was würdest du ihr sagen?
Wunderbar, ich habe selber eine 14-jährige Tochter. Ich fange vielleicht mit einer Anekdote an. Ich habe sie mitgenommen, als sie 8 war. Ich bin draußen am alten Bauhaus in Dessau und lehre und forsche da zum Thema Interaction Design. Und Interaction Design ist im Prinzip Gestaltung von Apps. Wie gehen wir mit AI um? Also im Prinzip neue Technologien. Und sie hat mir, nachdem sie im Seminar war, dann gesagt, oh Papa, damit verdienst du dein Geld hier irgendwie 3 Stunden nur quatschen und dann schreibst du eine Rechnung oder wie läuft das? So, das war die Erklärung für meine Tochter und prinzipiell ist da auch was dran. Neben dem, was ich da mache, forsche ich noch, unter anderem mit der TU München, aber auch an meiner eigenen Hochschule. Ich mache was in Richtung neues europäisches Bauhaus. Basically, du hältst dein Telefon in den Himmel im Stadtraum und träumst, wie die Stadt sich so entwickeln könnte und stimmst dann darüber ab. Da machen wir zum Beispiel ein Open-Source-Projekt. Solche Sachen denke ich mir aus und mit Entwicklerinnen und Entwicklern bringen wir dann sowas nach vorne und probieren das aus, ob das denn so auch hinhaut. Und dann gibt's noch die Firma, das ist die Carvorit, da bin ich auch einen Tag in der Woche, da bin ich Partner, auch schon seit 10 Jahren, Wahnsinn, time flies. Und da machen wir User Experience, also im Prinzip auch Software, aber so komplizierte Software mit vielen kleinen Buttons, um Jet Engines zu manipulieren oder Flotten zu planen bei Mercedes und solche Geschichten. Ja, vielfältiges Leben, mir wird nicht langweilig.
Ja, Hermann, ich habe mal eins meiner Lieblingstools, Perplexity, befragt, wer ist denn dieser Hermann? Und das ist natürlich ganz interessant, da mal reinzuhören. Perplexity meinte, auf Social Media inszeniert er sich als Vater, Segler, Erfinder und ich glaube, es waren noch ein paar andere Rollen dabei. Sind das wirklich so viele Hüte, die du da aufhast? Und wenn ja, welche gefallen dir denn am besten?
Das sind alles Rollen, in denen ich mich wohlfühle. Ich frage mich noch manchmal bräuchte ich noch eine Zeitmaschine, um das alles in einen Tag zu bringen. Aber ansonsten fühle ich mich damit sehr wohl, ja.
Dann lass doch mal vorne anfangen. Wo kommst du eigentlich her und wie bist du aufgewachsen?
Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf, Spreitgen heißt das. 4 Häuser hat es, inzwischen 5. Das ist in der Nähe von Köln im schönen Bergischen Land. So ein bisschen wie wenn man den Herr der Ringe gesehen hat, das Auenland. Saftige grüne Hügel, gutmütige Menschen mit roten Bäckchen. Und ich bin aufgewachsen in einem alten Fachwerkhaus als Sohn einer Chemikerin und Lehrerin und eines Erfinders, eines Ingenieurs. Und da haben eigentlich ja Wissenschaft und Kunst schon immer eine Rolle gespielt. Damals auf dem Dorf, wir haben viele Patente zusammen gemacht und so etwas. Und das hat mich entsprechend in der Richtung geprägt. Ja, genau.
Was wolltest du werden?
Was wollte ich werden? Ich wollte erst Astrophysiker werden, weil ich immer gerne auf dem Rücken gelegen habe und in die Sterne geschaut habe. Und dann habe ich gemerkt, ich bin kein wirklich guter Astrophysiker, sondern ich bin eher dann zu den Vorlesungen noch gegangen, um mir die schönen Dia-Shows anzuschauen und Ähnliches. Habe das dann zurück in ein Hobby verwandelt. Erstens war es mir ein bisschen zu komplex und zweitens habe ich gemerkt, dass man da nicht so viel gestalten kann, sondern eher beobachtet. Und ich bin wirklich ein bescheidener Astrophysiker, aber unter den Designern einer der besten Astrophysiker, den du finden würdest, wage ich zu behaupten. Und das versuche ich so ein bisschen auszunutzen, also dieses Nerdtum ins Design zu bringen. Ja.
Ja, ich habe mir mal von Stephen Hawking die einfache Geschichte der Zeit oder
ja, wie genau, Bestseller? Ja, kurze Geschichte der Zeit. Ja.
Die kurze Geschichte, genau. Und das fand ich schon anspruchsvoll.
Ist es auch, aber gut, ja.
Aber ja.
Ja. Ja, und damit kann man ganz unterschiedliche Sachen machen. Das ist ja eigentlich typisch Bauhaus auch, wo ich lehre und forsche, dass man irgendwie neue technische Entwicklungen für die Menschen zugänglich und verständlich macht. Das Bauhaus ist ja damals nach Dessau gekommen von Weimar, unter anderem, weil das in der Nähe die ersten Metallflugzeuge der Welt gab, Junkers damals. Das heißt, es gab einerseits ein bisschen Funding, Geld würde man sagen, so ein bisschen das Silicon Valley der damaligen Zeit. Und die haben dann geschaut, was bedeutet das denn eigentlich für den Menschen? Also Mensch und Maschine war ja ein ganz großes Thema und ist es heute irgendwie wieder, aber auf neuem Niveau. Oh, das ist so ein roter Faden, der sich durchzieht.
Ja, dann nimm uns doch nochmal mit in deine Story. Du hast schon erzählt, Astrophysik hast du studiert. Wie ging es dann weiter? Also alles werden wir heute nicht schaffen, weil du hast viel erlebt, aber vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Abriss geben von deinen Episoden.
Ja, also spannend war, an der Universität der Künste in Berlin dann studiert zu haben, zu Zeiten der ersten Dotcom-Blase. Auch da war ich in der Fachgruppe für interaktive Systeme. Wir haben halt viel experimentiert. Wir haben Computer Vision gemacht, erste Machine Learning Geschichten und geguckt, was man denn damit so anstellen kann. Viel auch in der Bubble vom Chaos Computer Club. Und so bin ich dann auch bei Art&Com gelandet, die große Agentur hier in Berlin, viele Museen gemacht haben, aber auch kinetische Skulpturen gemacht haben. Also viel experimentiert an der Schnittstelle Mensch-Maschine. Das war damals mit Joachim Sauter, der leider nicht mehr lebt, ein guter Freund geworden ist. Und mit denen habe ich 10 Jahre zusammengearbeitet, abgefahrene Dinge gemacht. Also das sind coole Leute, Netflix-Empfehlung, The Billion Dollar Code. Die haben im Prinzip Google Earth erfunden und Google hat es ihnen dann weggeschnappt. Gibt es eine schöne Serie zu. Das war so die Bubble, in der ich unterwegs war. Und das war einfach unheimlich inspirierend. Ein bisschen gecodet habe ich auch. Und man konnte sich da einfach sehr, sehr schön frei entfalten und sich den verschiedensten Themen widmen. Und dabei habe ich immer Lehre und Forschung eigentlich schon so parallel betrieben, also früh Tutorien gemacht. Dann bin ich nach China gegangen, nach Hangzhou für diverse Gastprofessuren. Habe da viel gelernt, auch so ein bisschen den chinesischen Speed zu lernen. Auch die chinesische Ambivalenz, was da vielleicht auch nicht so gut läuft. Aber das hat mich inspiriert. Ich glaube, ich habe dann angefangen, noch mehr Kaffee und Matcha-Tee zu trinken und noch schneller zu reden. So, weil mich das irgendwie auf Geschwindigkeit gebracht hat. Und mit dem Schwung zurückkommend, habe ich dann 2013 die Professur am alten Bauhaus in Dessau an der Hochschule Anhalt angenommen. Fachhochschule, bewusst sehr angewandt, aber auch da direkt viel angefangen zu forschen. Und etwa zeitgleich, ein paar Jahre später, bin ich dann auch in die Kavorit mit eingestiegen. Auch das ist eine nette Anekdote. drei Partner, eine Wirtschaftspsychologin Evelyn, dann gibt's den Harald, der ist etwa gleichzeitig mit mir Vater geworden und der hat dann gesagt, im Sandkasten, die Töchter spielten, hat er gesagt, ich habe festgestellt, wir werden uns kaum noch sehen, irgendwie so als Väter, wir leben in einem anderen Bezirk, die einzige Chance, wie wir uns noch sehen, ist eine Firma zu gründen. Also haben wir so ein bisschen in den Sand gemalt, was man denn mal machen könnte und seitdem machen wir solche Geschichten wie Datenanalyse und komplexe UX zusammen.
New Work Chat Werbung.
Und ich habe es euch am Anfang schon kurz gesagt, es gibt ein Storytelling-Sparingsprogramm, das ich euch sehr ans Herz legen möchte. Und zwar, weil ich es auch selbst konzipiert habe. Ich teile mein Wissen aus 20 Jahren Kommunikationsarbeit mit euch und habe ein Storytelling-Sparingsprogramm entwickelt, speziell für Führungskräfte, die natürlich auch schauen müssen, wie sie ihre Mitarbeitenden in Veränderungsprozessen mitnehmen, wie sie auch eine Vision verkörpern, wie sie die richtigen Botschaften senden und wie sie sich auch positionieren und wie sie am Ende auch auf Plattformen wie LinkedIn richtig agieren, wie sie in Vorträge richtig gehen, wie sie in Podcasts richtig gehen. All das besprechen wir und da gebe ich also ganz praktisch Tipps mit. Wenn ihr vielleicht was gegründet habt oder ein Unternehmen leitet, auch dann haben wir das ganze Thema Personal Branding mit drin. Wenn euch das interessiert, trinkt einen Kaffee mit mir, der geht auf mich, weil er auch digital ist und dann stelle ich euch das gerne einmal vor. Das Storytelling-Sparingsprogramm, ab Februar geht es wieder los. Es gibt aktuell noch 3 freie Plätze, das Ganze machen wir remote und ich würde mich freuen, von euch zu hören. Von daher, schreibt mir doch bitte. Vielen Dank und jetzt springen wir wieder rein in den Podcast. Ja, du bist viel unterwegs, oder? Und scheinst es auch zu genießen.
Ja, voll. Also jetzt gerade viele Paper. Dieses Jahr war ich an 4 Papers beteiligt. Ich habe Konferenzen rund um den Globus, wo ich gerne hingehe. Und das inspiriert auch einfach wahnsinnig. Also jetzt die Higgs-Konferenz, glücklicherweise auf Hawaii, ist zum Beispiel ein Klassiker. Da wird Guy Kawasaki sein von Apple, Freund von Steve Jobs. Der spricht da zum Beispiel. Man trifft sich dann da. Also es ist toller Austausch. Ich liebe das einfach mit Menschen unterwegs zu sein, die was bewegen wollen. Ja, gerade auch vielleicht in schwierigen Zeiten. Ja.
Lass uns ruhig nochmal über Inspiration sprechen. Mir ist das auch sehr wichtig. Ich lasse mich auch gerne von meinen Gästen, Gästinnen inspirieren. Und ich hoffe natürlich auch, dass dieser Podcast viele Menschen inspiriert. Wie ist es denn bei dir? Du hast schon von Menschen gesprochen, die du triffst rund um den Globus. Welche Bedeutung hat Inspiration für dich? Und wahrscheinlich stelle ich mir vor, war die Pandemie in diesem Sinne auch für dich ganz, ganz schlimm, weil du eben nicht so viele Menschen treffen konntest.
In a way ja, in a way nein, weil ich hatte eine gute Zeit auch mit meiner Tochter und habe interessante Dinge gemacht. Aber für mich ist auf einer größeren Ebene ist Inspiration schlichtweg das Gegenteil von Desperation, also Verzweiflung. Und ich glaube, und da gibt's auch eine Parallele hier zu dem Buch, zu den 20er Jahren vor 100 Jahren, das waren auch Zeiten, wo es einerseits Aufbruchssignale gab und andererseits es ganz schwierig war, sogar die Pandemie ist eine Parallele, die wir tatsächlich haben. Und diese Zeiten sorgen aber auch dafür, dass man mit Inspiration nach vorne gehen kann, neue Visionen entwickeln kann. Am alten Bauhaus war das zum Beispiel der Gedanke des Kathedralenbaus, den Gropius bei diesem Gründungsmanifest nach vorne gestellt hat, dass alle unter einem Dach aus völlig verschiedenen Richtungen kommt, auch mit verschiedenen Haltungen, auch mit einer gewissen Reibung, an einer Sache arbeiten. Und dieses Visionäre, dieses Inspirieren, auch dieses Agree to Disagree, dass man sich mal nicht einig ist, neue Dinge ausprobiert, dabei auch mal schief, auch mal daneben liegt, neue Experimente wagt, das ist eigentlich für mich so ein typischer Spirit. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich immer noch am Bauhaus bin. Man muss sich vorstellen, experimentelles Gebäude, ne? Das zieht da drin im Winter wie Hechtsuppe, im Sommer ist es viel zu heiß, es gibt ein starkes Echo etc., aber es kommen die spannendsten Leute her und man hat eine große Freiheit, neue Dinge auszuprobieren und auch nachher tatsächlich industriell zu nutzen. Also die Erkenntnisse, die man da sammelt, die werden angewandt und das ist schön, das macht mir Spaß.
Ich erinnere mich auch noch, wie wir Bauhaus als Thema im Kunstunterricht in der Schule hatten. Ich hatte ja tatsächlich Kunst als Leistungskurs, was super war. Ich war jetzt nicht der beste Praktiker, aber habe über die Theorie ein paar Punkte geholt. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, aber vielleicht kannst du uns das Ganze nochmal so richtig erklären, auch für die, die damit noch nicht so viel zu tun hatten. Was ist Bauhaus? Wo kommt das her? was sollte man wissen?
Wie lange haben wir Zeit? Nein, also ich versuche mal die Kurzversion. Ja, spannend, dass du das Bauhaus auch als Schulthema hattest. Das Bauhaus ist recht bekannt geworden dadurch, dass es eben Ornamente weggelassen hat und dadurch, dass es experimentell geschaut hat, was macht das denn, wenn alles drumherum industrialisiert wird, was macht das mit der Kultur? Also im Prinzip aus der Technik eine Kulturtechnik zu machen. Das war typisch Bauhaus und das ging in verschiedenste Richtungen, eigentlich alle künstlerischen Disziplinen, von Musik über Theater, über grafische Gestaltung, über Architektur, über Design. Das war universell ein neues Mindset, hat man da im Prinzip verprobt. Und das war recht radikal zu der Zeit. Bekannt geworden ist es tatsächlich unter anderem dadurch, dass es durch die Nazis geschlossen wurde, tragischerweise. Und dadurch wurde es aber mit zum Exportschlager, das ist kaum bekannt. Das Narrativ, dass es auch gute Deutsche gab, die ein Spannendes bewegt haben, wurde unter anderem mit im Marshallplan damals geprägt, weil man eine Begründung brauchte, weshalb die USA sehr, sehr viel Geld nach Zentraleuropa, nach Deutschland pumpen. Und man kannte von Mies van der Rohe die Skyscrapers in Chicago und ein paar andere Dinge. Und dann hat man die Marke Bauhaus auch dadurch nochmal mitgestärkt. Ja, das ist so die ganz kurze Story des Bauhauses und ist eigentlich heute noch wieder spannend, weil heute sind die Ornamente an Gebäuden oder sowas, im Gegensatz zu damals, die kosten uns eigentlich nicht viel, die sind halt ein anderer Style, aber wir haben heute das, dass wir eben ganz viele Elemente haben, die unsere Aufmerksamkeit ziehen und so eine Klarheit wiederherzustellen, das ist eigentlich typisch Bauhaus, also Prinzipien wie Demokratisierung, Transparenz, Ehrlichkeit etc., die spiegeln sich im Bauhaus wieder. Ich weiß aber nicht, ob die Bauhäuslerinnen und Bauhäusler heute nochmal den Bauhaus-Style genauso machen würden, aber in dem Bauhaus-Spirit kann man Dinge angehen. Und dem Spirit kann man auch Software gestalten und auch Wicked Problems, wie wir sie gerade haben, wie Klimawandel und so etwas, angehen. Und das ist spannend, das ist relevant.
Ja, und dazu habt ihr ein Buch geschrieben, The Bauhaus Code. Lass uns nochmal über diese Parallele sprechen, über das, was in den 20er Jahren passierte.
Ja.
Und was siehst du da an Parallelen zur heutigen Zeit? Also auch Aufbruch, Krise, Chancen.
Ja, genau. Also die Parallelen sind wirklich striking. Also von der Pandemie angefangen. Mhm. Wir hatten damals die spanische Grippe. Man weiß nicht genau, wie viele Tote das gab, aber es waren erheblich viele. Es war eine Zeit direkt nach dem Krieg. Das haben wir jetzt zum Glück nicht. Aber auf jeden Fall von geopolitischen großen Unruhen und Instabilitäten geprägt. Und es war gleichzeitig eine Zeit des industriellen Aufbruchs. Die Metallflugzeuge hatte ich eben schon erwähnt, aber eben überhaupt die ganze Massenfertigung, auch wie man wirklich Häuser bauen kann, wie man Autos bauen kann etc., das hat sich alles innerhalb kürzester Zeit verändert. Und die Menschen waren damals auf der Suche, so eine klassische Explorationsphase würde man das nennen. Und die haben wir eigentlich heute wieder. Das heißt, wir haben ein paar beängstigende Entwicklungen, manche Dinge, die sich ganz neu entwickeln auf der Ressourcenseite, zum Beispiel AI als ein wesentlicher Treiber. Und die Menschheit ist so ein bisschen kollektiv auf der Suche, auf der Formfindungssuche eigentlich. Welche Formen kann das annehmen? Was bedeutet das denn eigentlich für uns? Wie prompten wir auch ganz konkret eine KI? Sind die Interfaces, die wir damals hatten, jetzt eigentlich noch sinnvoll mit Buttons und Co.? Oder verbinden wir direkt unsere Gehirne mit den Problemen? Und nein, das sind unbeantwortete Fragen. Und die haben sehr, sehr viele Dimensionen. Und die rein rational jetzt nur aus einer Ingenieursperspektive zu betrachten, das greift zu kurz. Da gibt es ethische Aspekte, aber es gibt eben auch ästhetische Aspekte und die Menschen fragen sich, was bedeutet das für mich ganz konkret? Also eigentlich sowas Komplexes runterzubrechen und zugänglich zu machen. Und das ist im Privaten wichtig, aber das ist tatsächlich auch im Business wichtig. Ich gebe mal ein Beispiel, Mercedes-Benz, Planungssoftware von uns und die müssen einfach spontan zum Beispiel entscheiden, ob ein Frachtschiff mit Autos auf dem Weg nach Amerika umdreht oder nicht, weil die Zölle sich gerade verändert haben. Oder hängt da plötzlich im Suezkanal ein Schiff quer. Ändert alles. Oder man muss ganz spontan entscheiden, weil ein Unwetter rumzieht, muss man sich komplett in seinem Betrieb umentscheiden. Solche Sachen werden heute mit AI beantwortet, aber die AI, die ist ja erstmal nicht nachvollziehbar, wie die entscheidet. Also brauchen wir eine gute Mischung aus menschlicher Kompetenz und AI-Kompetenz. Das erkunden wir auch in dem Buch mit diesen Gestaltungsprinzipien. Ich gebe mal ein Beispiel Transparenz. In der Software, die wir empfehlen, die wir auch selber gestalten, ist das zum Beispiel so, dass die AI per se keine Entscheidungen trifft, sondern die AI schreibt Code, den ich dann als Mensch nachvollziehen kann. Der gibt eine erste Empfehlung, steht aber immer AI-made dran und ich kann den dann als Mensch sozusagen adeln und sagen, ja, das geht schon klar oder das hier ist ein Vibe-Code, auf den die bitte nicht verlassen, das ist ein allererster Ansatz, weil wir schnell was brauchten, bitte nicht weiter mitarbeiten. Ja, und andersrum kann es auch gehen. Ich habe was Menschengeschriebenes und merke, boah, da brauchen wir noch ein bisschen AI dazu. Dann kann man wechseln. Das ist zum Beispiel so ein Paradigma, was wir entwickelt haben aus dieser Transparenz heraus, dass man zwischen AI und Mensch hin und her wechseln kann, so ein Handover. Man kennt das vielleicht vom Auto, von den Assistenzsystemen. Kollege AI kann mal übernehmen, wenn es ruhig ist und den Spurwechsel machen und dann will ich wieder selber ans Steuer greifen. Das versuchen wir konsequent umzusetzen. Und das ist am Bauhaus ganz genauso gewesen. Die haben radikal große Fensterflächen gemacht. Deshalb, wo ich bin, waren damals die größten Fenster der Welt. Das waren Fassaden, die an den Ecken keine Pfeiler hatten, sondern abgehängt waren und völlig den Inhalt dessen, was da gemacht wurde, was in den Werkstätten passiert ist, preisgegeben haben. Und das ist ein ähnliches Transparenzprinzip, dass man eben nichts versteckt, sondern dass man an jegliche Information drankommt. Ganz wichtiges Prinzip für uns, für die Gestaltung. Steht hier auch im Buch drin, ist eine wesentliche Parallele, die wir haben zum Beispiel. Dann die Demokratisierung, auch das im Bauhaus wollte man Volksbedarf statt Luxusbedarf herstellen. Das ist vor allem unter Hannes Meyer was ganz, ganz Wichtiges gewesen. Das heißt, man will die Dinge zugänglich machen für die Menschen. Auch das versuchen wir heutzutage auf Software zu übertragen. Gebt mal ein Beispiel, ganz konkret, eine Studentin von mir hat was entwickelt. Einen runden Tisch mit digitaler Erweiterung. In der Mitte steht eine kleine Sprachanalyse, KI, und die projiziert dann ein Kuchendiagramm, wenn die Leute um den Tisch sitzen und diskutieren, wer welchen Redeanteil hatte. Und da kann man einfach sehen, auch Professor Klöckner hat heute wieder mal sehr gesprächigen Tag und du bist noch gar nicht zu Wort gekommen. Wollen wir dich hier nicht auch mal hören? 1% Redeanteil ist uns zu wenig. Solche ganz einfachen Maßnahmen, die dann auch zugänglich sind und nicht aussehen wie ein typisches ChatGPT-Interface, da haben wir auch gute Untersuchungen zu, unter anderem mit der TU München. Die bringen die Leute nach vorne. Das sind andere Zugänge. Ich kann mich einfach an den Tisch setzen, meinen Kaffee oder mein Bierchen trinken und diskutieren und sehe, wer viel geredet hat. Das ist ein Mehrwert, und zwar sozial. Also mir geht's nicht um die Interfaces selber, uns auch nicht, sondern uns geht's darum, welche Mehrwerte wir damit schaffen können. Ja.
Bist du dann Optimist oder würdest du dich eher als Realist bezeichnen? Man schaut ja auch erstmal zurück, so in die Geschichte der Menschheit. Man könnte ja fast denken, das wird ja sowieso nichts. Der Harari hat das ja auch sehr gut in seinen Büchern dargestellt. Wir sind immer in Konflikten, wir sind individuell dann auch immer wieder im Energiesparmodus. Aber trotzdem, gerade hier im Podcast reden wir ja über Chancen und das Denken in Chancen. Von daher, ich denke, es hängt viel von der Absicht ab, mit der wir an Zukunft gehen. Und die Frage ist natürlich auch, welche Rolle KI als Schlüsseltechnologie dabei spielen wird. Lass uns doch gern mal darüber reden. Wie ist dein Blick darauf?
Das ist eine Zeit von großem Umbruch und ich kann vollkommen verstehen, wenn die Menschen da Sorgen und Ängste und Nöte haben, und die sind ja ganz real. Es werden heute schon Menschen wegen KI entlassen, muss man sich nichts vormachen, das ist total klar. Was ich wichtig finde, ist, dass die AI auf eine gute Art und Weise unterstützt und komplementär zu dem ist, was wir als Menschen so machen. Auf deine Frage Optimist, Pessimist, ich würde mich als Konstruktivisten bezeichnen. Als Designer ist man eigentlich dazu verdammt, Dinge in die Welt zu setzen. Erstmal analysieren und dann Dinge schaffen und gucken, ob sie auch entsprechend funktionieren. Insofern gibt's da einen Grundoptimismus. Und ich würde auch niemals nur von der einen Zukunft sprechen, sondern von den Zukünften im Plural. Wir machen einige Forschungspapers auch zum Thema Zukunftsforschung und da geht es vor allem darum, verschiedene Szenarien zu entwickeln und zu bewerten hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit. Das ist ja das eine beim Optimismus, Pessimismus, und dann auch, wie begehrenswert denn diese Szenarien sind, ob man die denn haben möchte oder ob man die eher nicht haben möchte. Und das kann man in den Gruppen entscheiden und gemeinsam diskutieren. Dafür braucht man greifbare Visionen, damit sie begreifbar werden und verständlich werden, dass man auch sagen kann, so bitte nicht, aber da könnte ein spannender Ansatz sein. Ja? Und da halte ich so ein bisschen auch wieder, wie beim Bauhaus, gemeinsam diese Bilder zu erschaffen, diese Prototypen zu erschaffen, der Werkstattgedanke, den finde ich enorm wichtig, weil meistens sind die Dinge in der Fantasie schlimmer, als sie dann in der Realität sind. Ausprobieren, gucken, was ist, Feedback einsammeln, schnell nach vorne scheitern, das ist so der Spirit, in dem wir unterwegs sind. Und wir liegen meistens daneben, aber wir machen viele Experimente und ab und zu kriegen wir was zu packen, was funktioniert.
Angst ist immer die Angst vor dem Unbekannten, ne? Also wenn man sich dann mal aber vorstellt, was könnte passieren, dann nimmt es einem manchmal schon den Schrecken, oder?
Ja, auch da noch eine andere Buchempfehlung, Ethan Mollick, Co-Intelligence, kennst du bestimmt, ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Ich weiß nicht, ob es das inzwischen auch auf Deutsch gibt.
Ich habe es leider noch nicht gelesen.
Ah, okay. Ich finde es sehr empfehlenswert, weil das ist ein Mensch, der sich sehr, sehr viel mit dem Lernen per se beschäftigt hat und dem lebenslangen Lernen. Und es ist sehr greifbar, was er da beschreibt. Und wir haben auch ein paar Prinzipien tatsächlich bei uns in der Software umgesetzt von ihm. Also dieser Handover, den beschreibt er eigentlich sehr, sehr schön. Und der macht auch ein paar Szenarien aus, also auf die finde ich sehr, sehr relevant. Zweite Buchempfehlung, Kasparov, weniger bekannt.
Garry Kasparov?
Ja, genau, der Schachspieler.
Der russische, ja.
Der hat nämlich, nachdem er gegen Deep Blue damals verloren hatte, sich der Legende nach erstmal dem Wodka zugewandt. Und dann hat er etwas erfunden, was man Zentaurenschach nennt, nämlich halb Mensch, halb Maschine. Und im Prinzip die menschliche Intuition und Intelligenz mit der maschinellen Intelligenz verschränkt. Sehr, sehr spannende Publikationen, die er zu dem Thema hat. Kaum gelesen, aber absolut lesenswert, auch gerade beim Thema Zukunft der Arbeit.
Ich habe auch ein Buch von ihm hier hinten in meiner Bücherwand stehen, Life is Chess. Es geht also darum, wie unser Leben eigentlich mit Schach vergleichbar ist. Und die Frage ist dann einfach immer, reagiere ich nur oder plane ich ein paar Züge im Voraus?
Ja, absolut. Absolut.
Mich würde interessieren, wie sich deine Arbeit verändert hat. Du bist ja sehr nah dran an den Trends. Du siehst nicht nur, was heute passiert, sondern auch, was morgen und übermorgen passiert. Wie hat sich deine Arbeit in den letzten Jahren verändert? Und was glaubst du auch, wie wird sie sich noch verändern?
Das ist natürlich eine große Frage. Ein Stückchen ist das so, diese Selbstreflexion darüber, wie man arbeitet, ist natürlich ganz interessant. Wir haben ganz bewusst dieses Buch ohne AI geschrieben.
Ja,
das
schön.
Ist mal so ein Beispiel. Es gibt diese Inseln, wo man ohne AI komplett dran geht.
Mhm.
Und das finde ich relevant und die bewahre ich mir auch an gewissen Stellen ganz bewusst. An anderen Stellen bin ich natürlich, der Fabian Hemmert, ein lieber Kollege aus Wuppertal, hat das mal gesagt, das Steve Jobs Zitat, Computers are like bicycles for the mind, hat er gesagt, die AI ist so ein bisschen wie a car for the mind, also dieses Empowerment, das erlebe ich ganz stark. Also, dass man natürlich durch die AI viel schneller ist, viel schneller Dinge zusammensetzen kann, etc. Das beflügelt mich natürlich als Dopamin-Junkie ganz extrem. Und ich sehe einfach, was da für ein Potenzial dahinter steht und ist für mich Inspiration. Im Arbeitsalltag, ich glaube, ich habe sogar mehr mit Menschen zu tun als vorher, weil gewisse lästige Dinge ich stärker automatisieren konnte. Und der Blick in die Augen, egal ob es bei meinen Kolleginnen oder Kollegen ist, bei meinen Studierenden oder auch wenn ich zum Arzt gehe, der wird mir, glaube ich, immer wichtiger. Also da gibt's auch so eine Kontrabewegung. Man nennt das wissenschaftlich Ambidextrie, Standbein und Spielbein. Ne? Ich will was Neues und gleichzeitig gibt's so ein paar Punkte, an denen ich mich verankere. Das ist mein Kamin und das sind meine lieben Menschen um mich drumherum. Die werden immer wichtiger, interessanterweise.
Bist du dann eine Zeit lang auch wirklich offline? Schmeißt das Handy mal in die Ecke? Schaffst du das?
Selten. Echt selten, aber ja, wenn ich schlafe, lege ich es weg, auf jeden Fall. Und ab und zu mache ich auch mal Digital Detox, aber es ist seltener, als ich sollte. Ich habe mir tatsächlich so ein Brick gekauft, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Damit kannst du Social Media deaktivieren und ich habe den bei mir in der Kammer installiert. Das ist so ein NFC-Ding und ich muss eine Leiter hochklettern, um Social Media zu aktivieren. Also das ist eine bewusste Hemmnis, die ich mir selber eingebaut habe.
Sehr gut.
Ja.
Was hilft dir denn, produktiv zu sein und den Überblick zu behalten über all die Themen, mit denen du dich beschäftigst?
Ich habe es nie diagnostiziert bekommen, aber vielleicht mein ADHS oder der übermäßige Konsum von Kaffee hilft mir ganz persönlich. Der Rest ist natürlich, man hat so seine Menschen, mit denen man spricht, wo man weiß, dass die am Puls der Zeit sind. Und auch das ist der Austausch mit den Menschen vor allem. Gibt auch Online-Plattformen, auf denen ich mich informiere. Perplexity hast du eben erwähnt. Und ähnliche, die helfen mir natürlich. Aber ansonsten ist das Gespräche mit Menschen, wo ich weiß, dass die am Puls der Zeit sind in ihren Disziplinen. Das hilft mir ganz persönlich. Und noch ein Hack, der für mich für AI ganz wichtig ist, gerade in der Wissenschaft. Ich nenne jetzt einfach die Tools NotebookLM ganz intensiv, also ein sogenanntes RAG, um mir fachfremde Themen zu erarbeiten. Also um nicht in diesen Dunning-Kruger-Effekt zu fallen, oh, ich habe das schon alles verstanden, sondern ich breche mir die wissenschaftlichen Papers und andere Geschichten auf einen Podcast runter. Nein, das ist keine Konkurrenz zu deinem wundervollen Format, lieber Gabriel. damit habe ich einen ersten Zugang und dann gehe ich in die Tiefe und lese das Paper wirklich und gehe da rein. Das hilft mir unheimlich bei den Dingen, von denen ich bisher keine Ahnung habe.
Der Bauhaus-Code als Podcast-Zusammenfassung könnte man sich auch mal Anton? Habt ihr das schon mal probiert?
Ja, haben wir tatsächlich gemacht mit den Kapiteln etc. Für interne Benutzung ganz nett, aber wir würden eher lieber einen echten Podcast draus machen. Muss man vielleicht mal drüber reden, lieber Gabriel.
Eigentlich ist es ein ganzer Podcast, den du dazu machen könntest, Hermann. Also zu dem ganzen Thema Bauhaus. Man könnte starten bei, wo kommt das her? Aber gut, lass uns über eure Arbeit reden. Nimm uns mal mit in eure praktische Arbeit. Nimm uns mal mit in ein Projekt, bitte.
Also wir machen das seit 10 Jahren und es war früher, wir kamen aus der Forschung ursprünglich und wir haben dann so one of a kind gemacht, also zum Beispiel für Rolls-Royce Jet Engines die Virtual Jet Engine, für Mercedes-Benz die Planungstools, die wir gemacht haben. Und wir haben dann in der Corona-Zeit uns so ein bisschen zurückgezogen und diese maßgeschneiderten Lösungen, wo wir ganz stark nach Bauhausprinzipien arbeiten, also wirklich fundamental hinterfragen, worum geht's hier, wie gehen wir vor. Die haben wir dann ersetzt oder ergänzt durch unser eigenes Baukastensystem. Das nennt sich Data Cards. Und da kann man AI-Aspekte nutzen. Man kann die Daten miteinander vernetzen und Entscheidungsdecks, im Prinzip Cockpits, erzeugen, um dann Softwarelösungen zu bauen. Und diese Softwarelösungen sind jetzt dann deutlich schneller machbar, weil wir merken, dass eigentlich viele von unseren Kundinnen und Kunden große strategische Entscheidungen unter einem hohen Zeitdruck treffen müssen. Und das kann man mit unseren Produkten jetzt eigentlich ganz gut. Und vor allem ist das kollaborativ ausgelegt, weil wichtige Entscheidungen sollte man in den seltensten Fällen alleine treffen, sondern man sollte sich Expertinnen und Experten dazu ziehen. Das heißt, man schaut sich an, kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein smartes Miro-Board, wo man alle Daten zusammenzieht. Kollege AI ist auch mit dabei. Wir ziehen alle Daten ran, die man braucht, und dann trifft man gemeinsam eine Entscheidung. Das ist eigentlich ein typisches Vorgehen. Und wenn man merkt, das wiederholt sich, dann machen wir aus diesem spontan gebauten Softwareprodukt etwas, was in den Regelbetrieb übernommen wird und standardisiert wird. Das ist zum Beispiel bei der Virtual Jet Engine jetzt der Fall. Und dadurch kann man tatsächlich schneller Produkte entwickeln, zum Beispiel Stichwort Digital Twin, und bei Rolls-Royce jetzt zum Beispiel in Richtungen gehen wie elektrisches Fliegen, hybrides Fliegen und so etwas. Also Themen, die sonst schwer erschließbar sind, macht man dadurch zugänglich und möglich. Und auch das beflügelt uns hier. Wir sind nur 10 Leute, kleine Bude, aber arbeiten an großen Projekten. Auch das geht wahrscheinlich, ne?
Speedboat?
Ja, genau, mit AI-Unterstützung.
In Europa wird natürlich auch viel reguliert. Ja. Ich glaube, das brauchen wir auch. Trotzdem werden wir dadurch langsamer. Was würdest du denn der Politik gerne sagen? Oder was sagst du denen sogar schon?
Ja, das ist ganz spannend. Ich bin viel im Austausch mit der Politik. Ich finde es wichtig zu regulieren, aber auf die richtige Art und Weise zu regulieren. Und da sind Wertvorstellungen tatsächlich wichtig. Die Ethik spielt eine wichtige Rolle. Das Bauhaus hat jetzt nicht auf alles Antworten, aber die Sachen mit Transparenz und Verlässlichkeit und ich weiß, wo es herkommt und wo es hingeht, das finde ich erstmal gar nicht schlecht. Und das muss einem auch gar nicht im Weg stehen, wenn man handfeste Lösungen dafür anbietet, mit denen man das machen kann. Also ich würde dir da widersprechen wollen, lieber Gabriel. Die Regulatorien machen uns an vielen Stellen gerade langsam, aber das müsste gar nicht so sein, wenn sie smart gemacht sind. Und haben wir eigentlich in Europa mit unseren pluralen Grundwerten eine ganz gute Voraussetzung. Vielleicht tut uns ein bisschen mehr Selbstbewusstsein ganz gut. Und smarte AI-Lösungen, wir sprechen viele, viele Sprachen in Europa, schnelles Übersetzen zwischen Kulturen und Sprachen hilft uns. Da spreche ich gerade mit Ekaterina Sarajeva zu zum Beispiel, die ist unsere EU-Kommissarin für Forschung und Innovation und Startups. Da gibt es einen direkten Austausch zu solchen Themen. Ich sehe da eine erstaunlich große Offenheit in der Politik. Würde man so vielleicht aus der Presse nicht denken, aber wenn man mit den Menschen direkt spricht, die wollen nach vorne.
Ja, jetzt muss man natürlich gucken, ne? Also im Ausland schaut man schon mit Skepsis teilweise Richtung deutsche Wirtschaft. Ne? Der Palantir-CEO hat ja so sehr provokativ gesagt, das wird sowieso alles nichts und da ist auch nicht zu sehen, was gerade auch in der deutschen Tech-Szene los ist. Es könnte aber auch für uns ja ein Weckruf sein, diese Provokation.
Den Eindruck habe ich, dass das gerade passiert. Und es werden ja viele Programme aufgelegt. Ich würde dem auch widersprechen wollen. Also was der Weltmarktführer Deutsche Telekom zum Beispiel pusht, ist interessant. Was die Schwarz-Stiftung gerade macht auf sehr großer Ebene, ist interessant. Aber vor allem auch, ja, das Handwerkerle, aber auf AI-Ebene, der deutsche Mittelstand, da möchte ich eine Lanze verbrechen. Da geht sehr, sehr viel und auch generell in Europa sehr, sehr viel. Mistral macht eine fantastische AI, gar keine Frage. So, und auch in das, was die ETH gemacht hat zum Beispiel, ist ganz fantastisch. Und es gibt viele Firmen, die sich auch bei diesen Themen engagieren. Die sind halt in der Presse nicht so sichtbar. Und das sind nicht die typischen Bad News, die man so gerne hört, sondern da gibt es durchaus Hoffnungssignale. Datensouveränität, ganz, ganz wichtiges Thema. auch für die Unternehmen dann.
Und immer mehr Verwaltungen lösen sich ja auch gerade von amerikanischer Software. Glaubst du, das kommt auch in die Unternehmenswelt, ja, dieser Trend?
Den Eindruck habe ich schon. Ich glaube, dann ist da trotzdem pragmatisch. Also es ist jetzt nicht irgendwie don't buy American. Das finde ich auch nicht gut. Ich finde die transatlantische Freundschaft nach wie vor sehr, sehr wichtig. Gerade jetzt sollte man sie kultivieren. Bin ich fest von überzeugt. Wir brauchen Amerika und Amerika braucht Europa, um jetzt hier ein bisschen politisch zu werden an der Stelle. Ich reise jetzt auch gerade wieder in die USA. Das finde ich vollkommen in Ordnung und wichtig. Nichtsdestotrotz merke ich, dass die Unternehmen ihre Handlungsspielräume selber gerne sich erarbeiten wollen. Und das gilt generell, ob es um amerikanische Software geht oder lokale Software geht. Die wollen generell ihre Prozesse selber in den Händen halten und nicht so stark ausgeliefert sein. Das merke ich gerade. Souveränität ist das Stichwort. Erlebe ich überall. Ja, kann ich bestätigen.
Spannend. Schaut euch das mal an, The Bauhaus Code. Wir tun natürlich alles in die Shownotes.
Danke für die Einladung, lieber Gabriel. Das war eine ganz tolle Session. Danke auch für deinen Podcast seit langer Zeit. Ich höre den schon seit geraumer Zeit. Ist immer wieder inspirierend und keep up the good work, kann ich dir nur sagen.
Ich danke dir, lieber Hermann. Schöne Grüße und hoffentlich bis bald.
Du auch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Professor Hermann Klöckner. Alle Links wie immer in den Shownotes. Also folgt Hermann mal auf LinkedIn und holt euch vor allen Dingen auch das Buch The Bauhaus Code. Ich habe es hier auch bei mir stehen. Wunderbar blau strahlt es. Und ja, ich kann euch nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Buch im Bücherregal zu haben und natürlich auch es zu lesen. Außerdem würde ich euch bitten, mal vorbeizuschauen auf meiner Webseite gabrielrath.com. Dort seht ihr nicht nur, was so die Hintergründe des Podcasts sind. Es gibt da so eine Page und eben auch die Möglichkeit, als Werbepartner an Bord zu kommen. Schicke ich euch gerne ein Podcast-Pitch-Deck, in dem Zahlen, Daten, Fakten stehen. Alles, was ihr braucht. Welche Pakete gibt es auch, mit mir zusammenzuarbeiten? All das, dann seht ihr auf meiner Website eben auch meine Themen, über die ich spreche. Ich bin als Speaker unterwegs, sowohl für kurze Impulse als auch für längere Keynotes komme ich gerne zu euch. Ich moderiere auch Events und auch Workshops rund um das ganze Thema Zukunft der Arbeit. Und dann gibt's auch noch so ein paar Crowdfunding-Geschichten. Wir haben ja unter anderem diese Eisbademeisters-Geschichte. Wer mir schon seit einer Weile folgt, weiß das. Wir gehen im Winter Eisbaden hier in der Ostsee und sammeln damit Spenden für soziale Zwecke. Auch das nochmal mit drin in den Shownotes. Und ansonsten natürlich LinkedIn und Co. Vernetzt euch gern mit mir. Und vor allen Dingen würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr mir euer Feedback gebt. Schreibt mir doch mal eine Nachricht. Welche Folge hat euch gefallen? Was nehmt ihr mit? Was oder wen wünscht ihr euch? All das bitte gerne zu mir. Vielen, vielen Dank dafür. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt gesund und bleibt connected.